ARD Sounds.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Eine ruhige Wohngegend am Rand von Berlin. Hier lebt die 38-jährige Sandra Epp. Und hier klingelt im Sommer 2022 ein Beamter der Polizei.
Also ich habe noch mit dem gescherzt und habe noch zu dem gesagt, Mensch, bin mir gar keiner Schuld bewusst. Ich habe gar nichts gemacht, so nach dem Motto.
Der Polizist fragt, ob er reinkommen darf. Er müsse Sandra Epp etwas sagen.
Und da wusste ich dann, oha, irgendwie ist da irgendwas nicht ganz in Ordnung. Als wir uns dann im Wohnzimmer hingesetzt hatten, hat er dann tatsächlich uns dann übermittelt, dass die beiden halt eben von dem direkten Nachbarn erschossen worden sind mit einem Jagdgewehr.
Ihre Mutter und ihr Stiefvater wurden getötet.
Ja, da fragt man sich natürlich schon. Also erstmal fragt man sich gar nichts.
True Crime. Unterhaltung auf Kosten der Opfer. Von Johanne Burkhardt.
Bis hierhin klingt diese Folge eher wie der Anfang eines True-Crime-Podcasts. Dabei steht True-Crime immer wieder in der Kritik. Zu sehr auf die Täter fokussiert, zu unsensibel den Opfern und Angehörigen gegenüber, zu morbide, zu voyeuristisch. Was ist da dran und was könnte True-Crime besser machen? Um das zu beantworten, schauen wir uns an, warum Menschen überhaupt True-Crime hören, lesen und schauen. Wir sprechen mit Hosts über ihre Motivation und wir schauen auf die Kritik der Betroffenen, deren oft traumatische Familienschicksale in den Formaten erzählt werden.
Gut, haben Sie denn noch irgendwelche Fragen?
Sandra Epp bittet in ihre offene Wohnküche. Wir wollen über den Mord an ihren Eltern sprechen und wie sie damals die Berichte der Medien erlebt hat. Als wir uns an die Kochinsel setzen, kommt ihre Katze.
Wie heißt sie? Das heißt
die Maggie.
Maggie, das war der Spitzname ihrer Mutter.
Den nächsten Morgen, ja, weiß ich noch wie heute, ich wollte am liebsten gar nicht, dass der überhaupt beginnt. Also klar, da wusste ja auch nicht gefragt, ob die Sonne aufgehen soll oder nicht. Für mich war alles total schwarz, also ich bin wirklich in ein totales Loch gefallen.
In den ersten Tagen stellt die Polizei viele Fragen. Dabei hat Sandra Epp selbst so viele davon.
Warum, wieso, weshalb überhaupt sowas passiert ist, ob jemand irgendwas gesehen hat aus der Nachbarschaft, gibt es irgendwelche Zeugen, wann können wir dorthin, weil ich wollte natürlich auch die Sachen von meiner Mama sichern und dann haben sie mir aber halt eben auch schon gesagt, ne, so wie es halt eben tatsächlich auch in den Medien zu sehen war, dass dort von der Polizei sehr viele Dinge kaputt gemacht worden sind, dass das halt eben kein schöner Anblick ist und wir halt eben auch noch warten müssten, bis der Tatort gereinigt ist.
Bis zu diesem Zeitpunkt war sie noch nicht auf die Idee gekommen, nachzuschauen, ob die Medien den Fall aufgegriffen haben. Dann meldet sich ihr Cousin bei ihr.
Mensch, du, mach mal deinen Laptop an. Da ist alles voll mit den Medien, sämtliche Bilder. Ja, und dann habe ich den Laptop angemacht und siehe da, also es war wirklich alles voll. Teilweise auch mit Bildern von meiner Mama, teilweise auch unverpixelt.
True Crime ist beliebt. Teilweise ist von einem Boom die Rede. Die Folgen des Podcasts Mordlust werden allein auf Spotify regelmäßig über 1 Million Mal wiedergegeben. Dicht gefolgt von Zeitverbrechen und Verbrechen von nebenan. Inzwischen erzählen einige Podcast-Hosts die Geschichten auch live vor Publikum, in meist ausverkauften Hallen. Dabei interessieren uns wahre Verbrechen schon lange.
Das hat zwar damals anders geheißen, aber eben eine der beliebtesten Sendungen im deutschsprachigen Raum war ja auch Aktenzeichen XY ungelöst. Das gibt es seit den 1960er Jahren.
Das ist Corinna Perchtold-Stefan von der Uni Graz. Am Fachbereich für biologische Psychologie forscht sie zu True Crime. 2022 hat sie damit angefangen. Damals sind ihr viele Schlagzeilen begegnet.
Also sehr viel Spekulation, die gedacht hat, dass hauptsächlich negative Auswirkungen auf uns Menschen resultieren, also dass uns True Crime ängstlicher, paranoider, misstrauischer macht. Und das ist auch mit der Frage einhergegangen, warum gerade Frauen sich für diese scheußlichen Dinge interessieren. Und ich formuliere es mal salopp, also was quasi mit den Frauen nicht stimmt, die das gerne anhören oder anschauen.
Welche Auswirkungen True Crime auf die Hörerinnen oder Zuschauer hat, dazu kommen wir in dieser Folge noch. Seit dem Start von Aktenzeichen XY ungelöst ist viel passiert. Das Internet und die Digitalisierung verändern die Erzählungen von wahren Verbrechen. Gerade im Bereich Podcast. Gefühlt gibt es ständig neue True-Crime-Formate. Die Folgen heißen Der Kannibale oder Verscharrt im Blumenkübel, die toten Babys von Briesco Finkenherd. Nicht alle Titel sind so makaber, trotzdem, wie kann das sein, dass da Leute draufklicken?
Es gibt natürlich auch düstere Motive hinter True-Crime-Konsum, dass man sagt, okay, ich bin einfach sehr voyeuristisch veranlagt, ja, ich interessiere mich sehr für das persönliche Leben anderer Menschen, egal ob das jetzt irgendwie Grenzen überschreitet oder nicht. Diese Motive sind im einstelligen Prozentbereich, also diese düsteren, gewaltinteressierten.
Die Psychologin ist dabei, eine Art Typologie aufzubauen. Sie sagt, dass es unterschiedliche Gründe dafür gibt, True-Crime zu konsumieren. Bestimmte Motive tauchen aber besonders häufig auf. Typische True-Crime-Fans sind zum Beispiel eher offen für neue Erfahrungen.
Was auch ganz stark eine Rolle spielt bei den meisten Menschen, ist morbide Neugier. Das heißt, ein allgemeines Interesse an negativen, unheimlichen, gruseligen Dingen.
Das müssen nicht immer nur Verbrechen sein, sondern zum Beispiel auch Unfälle, Naturkatastrophen und Krankheiten. Gleichzeitig haben Menschen, die oft True Crime konsumieren, auch mehr Angst davor, selbst Opfer eines Verbrechens zu werden.
Die Idee ist eben, dass das eine Plattform bietet, sich sinnvoll unter voller Kontrolle mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen und Informationen zu einem Thema zu erhalten, das mich beschäftigt.
Vor allem bei Frauen. Sie hören viel mehr True Crime als Männer.
Die Idee ist wirklich, dass es hier um Vorbereitung auf Gefahren im echten Leben geht. Dass das quasi ein Motiv der defensiven Vigilanz ist. Das klingt jetzt kompliziert, aber im Grunde heißt das nur verteidigende Wachsamkeit.
True Crime kann ein Weg sein, sich mit Themen wie Gewalt und Tod zu beschäftigen. In sicherer Umgebung. Zu Hause, auf dem Sofa, im geschützten Raum. Für diese Vorbereitung, in Anführungsstrichen, sind wahre Geschichten für unsere Psyche relevanter als fiktive. Dabei stecken hinter diesen wahren Verbrechen wahre Schicksale, echte Täter und echte Opfer.
Ich habe gar nicht mehr am Leben teilgenommen. Also ich war eigentlich wirklich nur noch eine Hülle in meinem Körper.
Das ist wieder Sandra Epp. Kurz nach dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern wird bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.
Mir wurde so der Boden unter den Füßen weggerissen, weil für mich war der Tag wie jeder andere auch. Und ich hatte Vorbereitungen getroffen für den Geburtstag von meinem großen Sohn und hatte überhaupt gar nicht mit so einem Geschehnis gerechnet und hatte noch am selben Tag mit meiner Mama telefoniert, kurz vorher. Und da war noch alles in Ordnung.
Wenn man an so ein traumatisierendes Ereignis denkt, dann ist eigentlich das, was ganz häufig im Vordergrund steht, ist diese Plötzlichkeit und diese Hilflosigkeit, also dass man es nicht kontrollieren kann.
Das ist Judith Daniels von der Uni Groningen in den Niederlanden. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und forscht hauptsächlich zu Traumafolgestörungen.
Dass es einen so überfällt und dass man wenig Macht hat, den Ausgang zu beeinflussen. Und das ist tatsächlich was, was man in den Folgewochen gerne vermeiden sollte. Also sich wieder in so eine Situation zu begeben, wo man eben keine Kontrolle hat.
Werden Opfer oder Angehörige allerdings in Nachrichten oder True-Crime-Formaten immer wieder mit dem Geschehen konfrontiert, kann ihnen die Kontrolle weiter entgleiten.
Wenn man überfallen wird, zum Beispiel auch durch neue Informationen, die dann wiederum das eigene Vorstellungssystem anschmeißen und die eigenen Fragestellungen wieder befeuern, dann kann das in der Tat sehr belastend sein und auch tatsächlich das, sagen wir mal, die Genesung verzögern oder verhindern.
Und das auch noch Jahre nach dem traumatisierenden Ereignis.
So war das ja dann tatsächlich auch bei dem Podcast, wo mir dann gesagt worden ist, Mensch, du Sandra, schau doch mal bei Spotify, da gibt es einen Podcast, der gemacht worden ist von deiner Mama.
Über 2 Jahre, nachdem ihre Mutter und ihr Stiefvater erschossen wurden, erschien ein Podcast der Bild-Zeitung. Sandra Epp drückt auf Play.
Und natürlich habe ich mich im Nachhinein darüber geärgert, weil da ja auch Schreie von meiner Mama nachimitiert worden sind. Und ich natürlich auch genau so diesen Film schon im Kopf hatte, aber ich ihn dann da nochmal präsenter auf dem Teller präsentiert bekommen habe, sozusagen.
Sandra Epps Zustand verschlechtert sich. Im Sommer 2025 sucht sie Unterstützung beim Opferschutzverein Weißer Ring. Die Organisation kritisiert viele True-Crime-Formate seit Jahren. Einerseits etwa für besonders dramatische Musik und Soundeffekte oder sehr detaillierte Schilderungen der Taten.
Wie es eigentlich gar nicht nötig wäre,
sagt Selina Stiegler. Sie ist Journalistin beim Weißen Ring Magazin und schreibt über Kriminalität mit Fokus auf die Perspektive der Opfer. Oft sei es so, dass manche Details den Opfern oder Angehörigen gar nicht bewusst waren.
Zum Beispiel, weil eine Person noch zu jung war. Opfer haben ja auch Geschwister oder können auch Geschwister haben. Die waren dann vielleicht zum Tatzeitpunkt so jung, dass man sie verschonen wollte und hat ihnen nicht die Wahrheit oder nicht alles erzählt, was damals passiert ist.
Man könnte jetzt sagen, dann sollen sie sich die Fälle eben nicht anhören oder angucken. Aber in ihrer Verunsicherung greifen manche Opfer und Angehörige nach jedem Strohhalm, der vermeintlich helfen könnte, das Unbegreifbare zu begreifen. Dann können auch Details aus True-Crime-Formaten relevant wirken, meint die Trauma-Expertin Judith Daniels.
Und das können eben so Pseudo-Informationen sein. Ich stelle mir vor, es wäre so und so gewesen. Dann kann es sein, dass man die selber auch schon hatte, dann macht es vielleicht keinen großen Unterschied. Aber vielleicht hat jemand auch ganz andere Fantasien, die man dann plötzlich mit einbaut in seine eigene Gedankenwelt.
Denn True-Crime gibt zwar vor, wahr zu sein. Es handelt sich dabei aber um eine konstruierte und fiktionalisierte Wahrheit, die auf Manuskripten, Schnitten und Soundeffekten beruht. Im Vordergrund steht meist eine gut erzählte Geschichte. Da kann es passieren, dass Macher oder Hosts inhaltliche Lücken weiterspinnen, als es die Faktenlage eigentlich hergibt. Nach dem Motto, mal angenommen, es wäre so und so gewesen. Dabei müssen Betroffene oder Angehörige nicht einmal selbst auf den True-Crime-Podcast oder die Doku klicken. Dem Weißen Ring sind Fälle bekannt, wo Betroffene ganz unvorbereitet mit True-Crime-Geschichten konfrontiert wurden.
Zum Beispiel hatten wir schon den Fall, dass es einen Podcast gab über einen Mordfall und der Bruder der getöteten Person ist Schüler. Und dann wird dieser Fall plötzlich auf dem Schulhof thematisiert. Oder man ist auf der Straße unterwegs und plötzlich sieht man Flyer, wie ein Podcast von der Lokalzeitung von seinem Ort beworben wird mit einem Fall, der eben die ermordete Schwester betrifft.
Ein zentraler Kritikpunkt des Weißen Rings ist die Frage der Perspektive. Denn laut der Opferschutzorganisation geht es zu oft nur um die Täter.
Also dass dann das Opfer eigentlich nur so eine Nebenrolle spielt in ihrem eigenen Fall und es gar nicht so darum geht, was bedeutet so eine Tat danach für Angehörige und Betroffene, sondern der Täter wird dann psychologisch komplett beleuchtet. Man schaut, wie konnte es zu dieser Tat kommen.
Wie war die Kindheit des Täters? Was verrät uns seine Psyche? Was hat ihn zum Verbrecher gemacht? Gerade dieses psychologische Profiling zieht in True-Crime-Formaten viele Fans an.
Ist jetzt auch nicht immer schlimm, das zu machen, aber halt ausschließlich diesen Täterfokus zu haben, sollte halt auch nicht Sinn der Sache sein. Also es sollte auch noch um die Opfer gehen.
Beim True Crime Podcast sprechen wir über Mord. Von SWR Kultur geht es kaum um die Geschichten von Opfern und Angehörigen. Für Host Holger Schmidt hat das einen klaren Grund.
Es ist ein zentrales Thema unseres Strafrechts, dass es eigentlich erstmal ganz, ganz, ganz überwiegend nur um den Täter geht. Und natürlich gibt es auch Opferrechte und natürlich ist die Perspektive von Angehörigen, gerade in Mordfällen, eine gesellschaftlich, eine emotional total wichtige.
Holger Schmidt hat Jura studiert. In dem Podcast analysiert er zusammen mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer wahre Verbrechen. Sie diskutieren vor allem mit der juristischen Brille über Gerichtsurteile, also über die Strafen für die Täter. Sein Kollege Georg Brandl macht die Redaktion des Podcasts.
Das sind schreckliche Taten und dass die Opfer und die Angehörigen der Opfer, dass die schwerst traumatisiert sind und dass die schwerste Schicksale mitleiden, das versteht sich ja beinahe von selbst. Es geht jetzt nicht darum, das zu schmälern, aber in der Bewertung der Tat geht es nur um die Bewertung der Tat.
Georg Brandl und Holger Schmidt finden es zudem problematisch, Betroffene für Interviews zu kontaktieren.
Also, was soll denn eine Mutter sagen, deren Tochter im Alter von 17 beim ersten Date vergewaltigt und ermordet wird? Was soll die Mutter mir denn sagen?
Holger Schmidt spricht eigentlich am liebsten mit den Anwältinnen und Anwälten von Betroffenen.
Wenn ich das Gespräch mit der Mutter geführt hätte, mutmaßlich unter Tränen und Aufwühlen, ganz unabhängig von der Frage, ob sie überhaupt dazu bereit gewesen wäre, hätte ich das Gefühl gehabt, sie auch in der Öffentlichkeit viel zu sehr zu exponieren und ihren Schmerz da nach außen zu tragen. Und das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Gerade für unser Format, das ja eigentlich das erklären will, was dann am Ende für die Gesellschaft steht, nämlich eben die Strafe für den Täter.
Auch Selina Stiegler vom Weißen Ring Magazin sagt, es ist eine Gratwanderung, Opfer oder ihre Angehörigen in ein True-Crime-Format mit einzubeziehen.
Da wir ja auch mit Betroffenen zusammenarbeiten, ist das ja auch eine wichtige Frage für uns. Und man muss das je nach Fall abwägen. Immer wieder, gehe ich da jetzt auf die Angehörigen zu oder nicht? Wie frisch ist die Tat? Wie geht es den Angehörigen? Und daran kann man dann auch schon feststellen, okay, ist jetzt der Moment, wo man so eine Anfrage stellt oder wartet man lieber noch ein bisschen?
Wir können in dieser Folge natürlich nicht pauschal für alle Opfer und ihre Angehörigen sprechen. Aber für Sandra Epp steht fest, sie wäre gerne gefragt und mit einbezogen worden. Vor allem, um zu vermeiden, dass am Ende etwas verzerrt erzählt wird.
Also so viel haben wir ja dann doch rausbekommen. Ne? Dadurch, dass ich vorher mit meiner Mama telefoniert habe, war das nicht so wie in dem Podcast. Meine Mama hatte zu dem Zeitpunkt gerade draußen Wäsche aufgehangen. Und in dem Podcast wurde es aber halt eben so dargestellt, als wenn, oh, sie feiern jetzt feuchtfröhlich und sitzen zusammen im Garten und haben wieder laute Musik an. Und der Nachbar ist total gestört davon und dreht deshalb dann dadurch.
Lasst uns also Folgendes spekulieren. Frau und Herr Schmidt setzen sich zum Mittagessen raus. Vielleicht wird bei dem schönen Wetter der Grill angeschmissen, dazu ein kühles Bierchen oder ein kleines Sektchen geöffnet. Die beiden unterhalten sich angeregt, lachen laut. Ein Hohn in den Ohren von Herrn Müller.
Und so war es ja gar nicht. Ja, und das ist so das, was mich wirklich so unfassbar wütend gemacht hat, wo ich gesagt habe, also wenn die das dann schon erzählen, dann sollen sie es doch bitte auch richtig erzählen.
Dass es mit der Wahrheit in True-Crime-Formaten nicht immer zu 100% genau genommen wird, liegt in der Natur des Formats. Sie wird nur nacherzählt und dadurch konstruiert. Mal mehr, mal weniger. Das betrifft auch Fakten, die sich leicht prüfen lassen, weiß True-Crime-Forscherin Corinna Perchtold-Stefan von der Uni Graz.
Das Thema Psychopathie fällt mir jetzt ein, dass jeder zweite Verbrecher oder jeder zweite Mensch quasi als Psychopath bezeichnet wird. Das ist rein statistisch schon mal nicht möglich, weil die Psychopathie ist ganz, ganz selten in der Bevölkerung tatsächlich. Also 1-5% sagt man. Und in ja vielen True-Crime-Sendungen ist es wirklich jeder zweite. Das heißt, das geht sich nicht aus. Und das finde ich dann schon auch problematisch, wenn eben quasi so ja falsches Wissen kommuniziert wird.
Bisher wird öffentlich kaum über mögliche inhaltliche Fehler in True-Crime-Formaten gesprochen. Auch darüber, wie sich True-Crime auf Opfer und Angehörige auswirkt. Eine prominente Ausnahme ist der Fall des Podcasts Schuld und Unschuld vom BR mit dem Strafverteidiger Alexander Stevens. Auch dieser Podcast ist auf Live-Tour vor Publikum aufgetreten. Er wurde aber abgesetzt, nachdem eine Angehörige eines Mordopfers mehrfach darum gebeten hatte, ihren Fall nicht auf der Live-Tour zu erzählen. Wenn öffentlich über negative Seiten von True Crime gesprochen wird, ging es lange nur darum, was es mit uns macht, wenn wir diese morbiden Inhalte konsumieren. Dazu forscht die Psychologin Corinna Perchtold-Stefan.
Wir haben letztes Jahr dazu eine Tagebuchstudie durchgeführt, weil wir eben wissen wollten, okay, Menschen, die im Alltag ganz besonders viel True Crime konsumieren, wie geht's denen eigentlich? Es war nämlich nicht so, dass Leute, die am Vortag mehr True Crime konsumiert haben, am nächsten Tag aggressiver oder ängstlicher waren. Es war tatsächlich das Gegenteil der Fall.
Wer am Vortag viel True Crime gehört oder geschaut hat, hatte am Tag darauf sogar mehr positive Gefühle.
Das war ein sehr interessantes Ergebnis und das muss ich jetzt einordnen. Also ich würde jetzt nie sagen, bitte, wir sollen alle ganz, ganz viel True Crime konsumieren, weil es ist gut fürs Wohlbefinden. Ja, also das muss man sehr spezifisch für die Stichprobe sehen, die wir untersucht haben. Das waren ja hauptsächlich True Crime Fans, ja, die regelmäßig True Crime konsumieren, die Spaß dran haben. Ja, was für mich die wichtige Erkenntnis ist, ist, dass es nicht notwendigerweise negative Effekte gibt.
Dem oder der Einzelnen
kann True Crime also vielleicht sogar gut tun. Und da schlummert ein noch viel größeres Potenzial in dem Format, sagen sogar Kritiker.
Also wir haben eine kritische Haltung zu True Crime, aber keine komplett ablehnende. Das ist auf jeden Fall uns wichtig zu sagen, weil wir, wie gesagt, selbst True Crime produzieren auf eine Art durch unser Magazin und unsere Öffentlichkeitsarbeit.
Das ist noch einmal die Journalistin Selina Stiegler vom Weißen Ring Magazin. Gemeinsam mit dem Weißen Ring gibt sie auch Workshops zu opfersensibler Berichterstattung. Bei Cold Cases, also älteren, ungeklärten Kriminalfällen, können True-Crime-Formate möglicherweise neue Ermittlungen anstoßen. Gut gemachtes True-Crime könnte auch Debatten über gesellschaftliche Missstände anregen und so der Prävention dienen. Beispielsweise bei systematischer Gewalt gegen Frauen.
Ein sehr politisches Thema und anhand von Fällen kann man eben aufzeigen, wie häufig das in Deutschland passiert, was da genau das Problem ist, welche Mechanismen auch dahinter stecken, also was passiert, bevor es zum Femizid überhaupt kommt, eben mit dem Blick auf Prävention beispielsweise. Die geben ja einem schon auch oft Hinweise, okay, was können wir besser machen oder was muss besser gemacht werden, damit so etwas einfach nicht mehr passiert.
Das Magazin des Weißen Rings empfiehlt regelmäßig True-Crime-Formate, die opfersensibel gemacht sind. In der Ausgabe vom März 2026 ist es das SWR-Videoformat Im Namen der Opfer.
Weil wir es schon gut fanden, wie die Angehörigen im Fokus waren, dass nur die gesprochen haben. Restliche Informationen wie Einordnungen wurden eingeblendet, aber die Betroffenen wurden selbst in ihrem Sprechen nicht unterbrochen. Also es zählte wirklich komplett die Betroffenenperspektive und Stimme. Es lag kein Täterfokus.
Auch wenn hier vieles besser gemacht wurde, hat Selina Stiegler Kritikpunkte.
Dass hier und da paar Details ein bisschen zu viel war, wo man sich fragt, okay, muss die Tat so detailliert geschildert werden, hätte man nicht das eine oder andere auch weglassen können. Die Fotos, die eingeblendet wurden, teilweise. Und auch bei einer Folge gab es Schussgeräusche und das zum Beispiel benötigt es nicht. Storytelling ist natürlich Teil von True Crime, das betreiben wir auch. Wir machen auch Storytelling und wollen natürlich, dass unsere Geschichten spannend sind und gerne gelesen werden. Aber sowas wie jetzt ein Schuss, wenn es zum Beispiel um einen Mord geht, wo jemand erschossen wird, benötigt es nicht. Also ich sag mal so, das Publikum versteht es auch ohne.
True Crime ist Unterhaltung. Eine Möglichkeit, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen. Für Betroffene kann dieselbe Geschichte aber zur Belastung werden, besonders wenn Drama wichtiger wird als Genauigkeit. Doch gerade weil True Crime so beliebt ist, könnte man mit Geschichten, die sich der Aufklärung und Prävention verschrieben haben, viel erreichen. Also, wie sieht ethisches True Crime denn aus? Abgesehen davon, dass es ohne voyeuristische Details und Mutmaßungen auskommt.
Also ein wichtigstes Kriterium in der Forschungsethik und auch in True-Crime-Formaten für mich wäre eine informierte Einwilligung.
Das ist die Medienethikerin Ingrid Stapp von der Uni Tübingen. Beim Videointerview ist sie gerade auf der Rückreise von der Berlinale nach Tübingen. Sie saß bei dem Filmfestival in der Jury.
Habe ich meine Einwilligung zu dem gegeben, woran ich teilnehme? Bin ich darüber aufgeklärt worden und kann ich dazu wirklich aus freier Entscheidung sagen, ja, das möchte ich machen?
Viele Formate versuchen zwar durchaus, die Opferperspektive mitzudenken. Sie anonymisieren Namen und Orte, um die Hinterbliebenen unkenntlich zu machen. Aber viele, vor allem die Betroffenen selbst, erkennen die echten Fälle trotzdem wieder.
Und das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass eben gerade die Angehörigen oder Freunde von Opfern, dass sie nie ihre Einwilligung geben konnten oder danach gefragt wurden. Sie müssen sich aber mit den Konsequenzen davon auseinandersetzen, oft in ihrem Alltag, vielleicht in ihrem Dorf, wo sie dann immer als diejenigen wahrgenommen werden, denen das widerfahren ist. Sie kommen aus der Rolle nicht raus.
Dabei ist True Crime längst ein Geschäftsmodell geworden. Wenn Redaktionen erst die Opfer um Einwilligung bitten würden, hätte das vermutlich zur Folge, dass True-Crime-Produktionen aufwendiger und damit teurer wären. Und vielleicht dürfte die ein oder andere Geschichte nicht erzählt werden. Das wäre der Preis. Auch wir als Publikum müssen hinterfragen, was uns da eigentlich so gut unterhält. Holger Schmidt vom Podcast Sprechen wir über Mord beobachtet etwa:
Blutige Morde werden besser gutiert. Ich kann das nicht leugnen. Das kriegen wir mit in den Rückmeldungen. Wir versuchen uns davon freizumachen, aber es ist so.
Der Journalist versucht deshalb, eine Mischung hinzubekommen.
Also diese Fallkategorie, die es natürlich gibt, gerade auch die Taten, die innerhalb von Personenbeziehungen entstehen, sei es Familie, sei es Beziehungen, sei es Stalking, die auch vorkommen zu lassen, aber dann eben auch ganz bewusst andere Fälle zu nehmen, in denen es zum Beispiel um systematische Gewalt auch geht.
Die Verantwortung liegt nicht allein beim Publikum. Zumal viele Motive auch ethisch völlig gerechtfertigt seien, meint die Medienethikerin Ingrid Stapf. Etwa der eigene Umgang mit der Angst, selbst zum Opfer zu werden oder Informationen über Tod und Verbrechen zu suchen. True Crime darf uns auch unterhalten, aber...
Aus meiner Sicht nehmen wir uns oft so wahr, als widerfährt uns das einfach so. Wir konsumieren das. Für mich ist es aber wichtig, dass wir uns gesellschaftlich darüber verständigen, was sein sollte, weil all das, was wir vermehrt tun, eben auch vermehrt Auswirkungen hat. Wie wir das Thema Tod wahrnehmen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ob wir bei Gewalt einschreiten, ob wir darüber informiert sind, dass es reale Gewaltverbrechen gibt, die oft ganz woanders stattfinden, nämlich im Haushalt. Und das ist für mich nochmal eine Verantwortung, dass wir sozusagen die ganze Spannbreite anschauen und auch darüber informiert sind, was unsere Handlungsmöglichkeiten sind.
Wie ethisches True Crime aussehen könnte, darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Die Debatte dazu müssen wir erst noch führen. Alle, die True Crime konsumieren, die Podcasts und Dokuserien machen und damit Geld verdienen und die, deren Geschichten in den Formaten erzählt werden. Am Ende erfahren wir neben guter Unterhaltung im Idealfall nicht nur etwas über Verbrechen, Gewaltprävention und das Rechtssystem, sondern vielleicht auch mehr Mitgefühl, Zivilcourage und dass Menschen selbst schreckliche Erlebnisse durchstehen können. Sandra Epps Leben hat sich durch den Mord an ihren Eltern und die unpassende True-Crime-Berichterstattung verändert. Diese Spuren werden bleiben. Sie erlebt sich inzwischen aber auch resilient. Sie hat zum Beispiel nie aufgehört, kreativ zu sein.
Also ich habe tatsächlich auch damals ein Bild mit Acryl gezeichnet, wo ich den Täter in einem Bunker eingesperrt habe. Das war tatsächlich eine psychologische Maßnahme zusammen mit meiner Therapeutin. Ja, habe den dann eingesperrt unten im Bunker und da konnte er dann auch nicht mehr rauskommen. Ja.
Was haben Sie mit dem Bild dann gemacht?
Das steht bei mir in der Küche.
Sandra Epp zeigt auf die Wand hinter sich.
Sodass ich es halt eben auch immer sehen kann. Weil wie vorhin schon gesagt, fällt es mir halt eben ganz schwer, ja, das zu verstehen, dass meine Mama nicht mehr da ist. Aber es ist halt eben jetzt so und ich muss damit jetzt irgendwie versuchen zu leben. Und ja, muss ja auch für meine Familie letztendlich da sein. Und ja, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt's jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sounds und ab Freitag auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Du gehörst zu den nachdenklichen Menschen, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen? Dann haben wir jetzt noch eine Podcast-Empfehlung. WDR 5, das philosophische Radio. Wöchentlich spricht Jürgen Wiebicke mit einer Philosophin oder einem Philosophen über ein interessantes Thema wie Freiheit, Verletzlichkeit, KI und Kunst oder Frieden. Aktuell zum Beispiel über moralische Pflicht und die Frage, was eine Handlung eigentlich wirklich zur Pflicht macht. Mit seinem Gast geht es darum, woher unsere moralischen Erwartungen kommen, wie Pflichten mit Gründen und mit Vorwürfen zusammenhängen und ob moralisch richtiges Handeln vielleicht sogar über das hinausgehen kann, was wir bloß als Pflicht bezeichnen. Jeden Montag gibt's eine neue Folge vom Philosophie-Podcast in ARD Sounds. Den Link, das philosophische Radio, findest du auch in unseren Shownotes.